Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Ich freue mich, dass wir in den letzten Wochen viele neue Hörer begrüßen dürften und der Podcast wächst und dann macht es natürlich auch nochmal doppelt Spaß, sich auf die Suche nach Themen, Interviewgästen und Geschichten aus dem afrikanischen Fußball zu machen. Heute will ich euch mal wieder über einen spannenden Akteur im afrikanischen Fußball berichten, den Briten Harry Varley. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich über einen Briten sprechen will, wo sich doch hier alles um Afrika drehen soll. Aber Harry ist seit vielen Jahren in Afrika tätig, war in Uganda, Ruanda und vielen weiteren Ländern tätig und hat dort als Trainer, als technischer Direktor einer Akademie oder auch als Scout gearbeitet. Er hat dabei von den ganz Kleinen bis zum Seniorenfußball alles mitgemacht und viel erlebt. Ich habe lang mit ihm gesprochen, beziehungsweise in den meisten Fällen ihn sprechen lassen und er hat mir Einblicke gewährt in die Chancen, Probleme und täglichen Wirrungen des afrikanischen Fußballs, die so wohl einmalig sind. Er hat mir von Altersbetrug, der verpassten Chance vieler europäischer Vereine und so vielem erzählt, dass ich beschlossen habe, über ihn eine eigene Episode zu machen. Es soll dabei um seine Biografie gehen, aber im gleichen Maße auch über seine Erkenntnisse und Erlebnisse, die uns helfen, besser zu verstehen, wie der Fußball in Afrika oftmals funktioniert und was es für Spieler so schwierig macht, den Sprung nach Europa zu schaffen. Ja, und ein Blick in den Lebenslauf von Harry zeigt, dass er von der Welt schon so einiges gesehen hat. Und immer in Verbindung mit dem Fußball. 2014 arbeitet er für Shrewsbury Town in England in der Akademie. Shrewsbury ist Drittligist in der League One, also doch durchaus ein renommierter Club, der Vollzeitstellen auch für die Nachwuchsarbeit schaffen kann. Das Fernweh und die Möglichkeit der ganzen Welt begleiten Harry aber eben auch und so entscheidet er sich für sein erstes Abenteuer seiner Coaching-Karriere. Im August 2015 geht er nach Kambodscha, um dort auch mit Talenten zu arbeiten. Er coacht U18 bis U13 Mannschaften bei Phnom Penh Crown Football Club, kümmert sich aber auch um wesentlich mehr. Er coacht die Frauenmannschaft des Vereins, ist auch im gesellschaftlichen Leben rund um den Club tätig und engagiert sich in der Community. Aber er will mehr sehen, will noch mehr erleben und so zieht er dann 2016 weiter, diesmal in die Karibik, auf den Inselstaat Grenada. Dort arbeitet er für den Verband, entwickelt langfristige Entwicklungs- und Trainingskonzepte, ist aber auch sehr nah dran an der Nationalmannschaft und den Jugendteams. Er stößt schnell an seine Grenzen, weil er keinen offiziellen Vertrag besitzt und Absprachen immer wieder nicht eingehalten werden. Ja, dann beendet er das Kapitel relativ schnell wieder. Und es gibt in Harrys Hinterkopf diesen Gedanken, diese Erinnerung an so eine fixe Idee aus seinen jüngeren Jahren. Er verfolgt den afrikanischen Fußball schon seit vielen Jahren und besonders das Konzept der JMG Academy, die Größen wie die Touré-Brüder, Yaya und Kolo, aber auch die aktuellen Bundesligaspieler wie Amadou Haidara oder Diade Samaseku hervorgebracht hat, begeistert ihn. Das Konzept, schon beim Barfuß-Fußballspielen technische Schwerpunkte zu setzen und afrikanische Jugendlichen einen Weg aufzuzeigen, ja, das fasziniert ihn einfach. Kontakte hat er durch seine Zeit in Kambodscha auch zu Tom Leck, der mittlerweile bei Azam FC in Tansania arbeitet. Und dieser Tom Leck ist es auch, der eine Akademie in Uganda kennt, die einen technischen Direktoren sucht. Und ja, der bringt dann Harry und die Leitung der Akademie in Kontakt. Es dauert auch nicht lang, dann schlägt Harry im Juli 2016 in Uganda auf, um für die Football for Good Academy im Norden Ugandas zu arbeiten. Jetzt muss man auch wissen, dass Uganda kein unbedingt leichtes Pflaster ist, um den Fußball voranzubringen. Das Land ist durch den langjährigen Bürgerkrieg, die Zeit, die besonders durch Warlord Joseph Kony weltbekannt wurde, immer noch gezeichnet und es gibt diese Stammesstrukturen, die über Aufstieg und Vorankommen im Land entscheiden. Die Stämme im Norden sind dabei eher benachteiligt und so gibt es auch im Fußball für Talente aus dieser Region deutlich größere Hürden als für die Angehörigen der machthabenden Stämme. In dieses Umfeld geht Harry also rein, und er will einen echten Wandel bewirken. Harry arbeitet dabei in Gulu, einer 150.000 Einwohnerstadt im Nordwesten von Uganda, ist aber auch ziemlich viel unterwegs. Der Gründer der Academy ist Adrian Bradbury, ein Kanadier, der bereits zur Zeit des Bürgerkriegs in der Region weilt und ja durch den Fußball dort auch was bewegen will. Also da verfolgen sie das gleiche Interesse. Wer heutzutage danach sucht, 2025 heißt das gesamte Projekt übrigens Askan Soccer. Also ihr werdet Football for Good Academy wahrscheinlich nicht mehr finden. Natürlich ist Harry in seiner Zeit in Uganda auch viel auf dem Fußballplatz, aber es gibt daneben eben auch viele Aspekte, die er abdecken muss, wie er erzählt.
So I was there for about 2.5 years, kind of working on the technical side of the program, on recruitment. So maybe once or twice a month we would drive off into the bush, 9 hours down bumpy roads. looking for the best kind of 10 to 13 year olds.
Er muss unter widrigen Bedingungen also die Talente identifizieren, die er in den Dörfern auf seinen Touren durch den Norden Ugandas für die besten hält. Die Platzbedingungen sind teilweise wild, die Voraussetzungen ebenfalls, aber Harry liebt diese Aufgabe. Zurückblickend sagt er heute, dass es keinen Job in seinem Leben gegeben hat, der ihm mehr Freude, Spaß und Erfüllung bereitet hat. Nicht alles dreht sich dort eben ums Bürokratische, es dreht sich nicht nur um die Probleme, sondern es dominiert diese Liebe für den Fußball bei allen Beteiligten. Im Oktober 2018, nach 2,5 Jahren intensiver Arbeit in Uganda, kommt dann aber ein Angebot, das Harry unglaublich reizt. Ein Zweitligist aus Ruanda, Heroes FC, sucht jemanden, der die Entwicklung des Clubs und seiner Talente unter guten Voraussetzungen voranbringt. Die Aufgabe klingt auf dem Papier ähnlich zu der in Uganda. Der Club verfügt über eine gute Akademie, die im Grunde alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt. Es gibt Krafträume, gute Plätze, vielleicht nicht nach europäischem Standard, aber doch gut und auch sonst Essensmöglichkeiten für die Spieler, um eben alle Aspekte, die für eine gute Entwicklung nötig sind, abzudecken. Harry soll sowohl die Akademie, aber auch das Zweitligateam im Seniorenbereich betreuen. Er sieht die Chance, um Spielern frühzeitig eine Chance im Herrenbereich zu geben, um sie zu entwickeln und natürlich auch spannend für europäische Clubs zu machen. Genau wie in Uganda kommt er aber auch in Ruanda mit dem Thema Altersbetrug bei afrikanischen Spielern in Kontakt. Er hält diesen nicht für eine Chance, sondern für den Untergang des afrikanischen Fußballs. Spieler, die bei U17 turnieren, sei es auf Clubebene, aber besonders auch auf Nationalmannschaftsebene antreten, werden auf dem Papier oftmals jünger gemacht, offizielle Stellen bestochen, um in den Pässen ein anderes Geburtsdatum reinzuschreiben. Somit spielen manchmal 21, 22, 23-Jährige in diesen Turnieren und nehmen so auf der einen Seite den wirklich 17-Jährigen die Plätze im Kader weg, haben auf dem Platz durch die fortgeschrittene körperliche Entwicklung aber natürlich auch große Vorteile gegenüber den wirklich 17-Jährigen, sodass deren Talent oftmals gar nicht zum Vorschein kommen kann. Für ihn ist der spannendste Aspekt in Ruanda also, die wirklich 15- und 16-Jährigen in der Liga bereits frühzeitig einzusetzen, ihnen die benötigte Zeit zu geben, sie zu entwickeln und an die anderen Herausforderungen des Herrenfußballs zu gewöhnen. Er will eben diesen Teufelskreis bei Heroes FC durchbrechen und die besten Talente Ruandas, ja, die will er auf eine Plattform stellen, denen will er eine echte Chance geben. Seine Ansage bei Amtsantritt an die Verantwortlichen ist dann auch ganz klar.
So I had a very clear conversation with the club when I came in and I said I don't care, like coaching in the second division of Rwanda is not that interesting to me. The project is much bigger. We're going to do something very different. Everything was agreed, everybody was on board, we were talking from the same page.
Doch schnell nach der Ankunft merkt Harry auch, dass eben nicht alle an Bord sind. Die Clubverantwortlichen haben nicht die nötige Geduld, wollen lieber gestern als heute fertige Spieler, wollen sportlichen Erfolg mehr als die Entwicklung. Harry ist aber ebenfalls nicht zu Kompromissen bereit, weswegen seine Zeit in Ruanda nach nur 5 Monaten Anfang 2019 bereits wieder zu Ende geht. Harry hatte gehofft, eine ähnliche Entwicklung wie bei der Akademie in Uganda anzuschieben. Stattdessen sieht er sich mit altbekannten Problemen und zu kurz denkenden Fußballfunktionären konfrontiert, die eben verhindern, dass er auch in Ruanda junge Talente altersgerecht fördern und voranbringen kann.
They don't want to coach 10, 11-year-olds. They want to take 20-year-olds and say that they're 14. Because it's easy to pay someone to change your passport, and in the end, it's not really servicing football in general in the right way. The best players are not getting their opportunity when they need it, and so they're not reaching the heights that they should.
Er wechselt mal wieder die Location. Es geht für ihn zurück in die Karibik, wo er für die Fußballverbände der Cayman Islands und ein zweites Mal für Grenada arbeitet. Aber sein Herz gehört eben ein Stück weit einfach nach Afrika und so kommt es im November 2022 zu der Rückkehr. Diesmal zu einem weltbekannten Projekt, zu einer Akademie, die die Schlagzeilen beherrscht. Right to Dream in Ghana. Er wird dort Coach für die hoffnungsvollsten Talente Westafrikas. Und ohne den Innenblick würde man jetzt vielleicht sagen, dass Right to Dream Vorreiter ist und vielleicht die vielversprechendste Akademie Afrikas. Aber Harry hat eben den Insiderblick und er kommt zu keinem ausschließlich positiven Fazit. Aber damit wir alle auf demselben Stand sind, hier eine Kurzzusammenfassung zur Right to Dream Academy in Ghana. Die aktuell wohl prominentesten Absolventen der Akademie sind Mo Kudus von West Ham und Simon Adingra von Brighton in der Premier League. Gegründet wird die Akademie in Ghana im Jahr 1999 von Tom Vernon, einem ehemaligen Scout von Manchester United, unabhängig von einem afrikanischen Profiklub. Die ersten Talente nimmt Vernon bei sich zu Hause auf und trainiert sie eben auch dann ja dort auf den Wiesen drumherum. Der große nächste Schritt erfolgt dann 2010, 11 Jahre nach der Gründung. Right to Dream zieht in ein kleines Dorf außerhalb von Accra namens Old Accrate. Dort ist dann auch genug Platz für gute Fußballplätze, eine Unterkunft und auch Schulgebäude. Der nächste Meilenstein folgt 2016. Right to Dream wird Mehrheitseigner des dänischen Fußballclubs FC Nordjylland. Vernon kauft 97% der Anteile des Clubs. Ja, und neben dem Fußball wird auch ein hoher Wert auf Bildung gelegt. Die Spieler dürfen nicht nur kicken, sondern machen auch ihre schulischen Abschlüsse. Die besten Spieler reisen in regelmäßigen Abständen nach Europa, um sich dort mit den dänischen Talenten und anderen Teams zu messen. Nach den Turnieren geht es dann ins Trainingszentrum von Nordjylland, um alle Talente intensiver unter die Lupe zu nehmen und die Besten zu finden, die es bis nach Europa schaffen können. Rund um den 18. Geburtstag wird dann entschieden, ob ein Spieler bereit ist, den Sprung nach Dänemark zu machen. Natürlich gibt es auch Talente aus der Right to Dream Academy, die andere Wege wählen, Angebote von anderen europäischen Clubs und Agenten annehmen, um die Karriere voranzubringen. Aber ja, so Beispiele wie Adingra und Kudus sind natürlich Vorbilder, die viele Akademie-Absolventen als Inspiration nehmen, um eben bei Nordjylland zu unterschreiben. 2019, muss man aber auch dazu sagen, gab es Vorwürfe von ehemaligen Absolventen, dass es zu Vorfällen von physischer Gewalt gekommen wäre in der Akademie, was Nordjylland bzw. Right to Dream dementiert hat und ja, das Ganze als übertrieben bezeichnet hat. Aber es gibt auch ja, Berichte über geheime Verträge und Absprachen hinter dem Rücken der Talente, die geschlossen worden sein sollen. Und ja, da muss man sagen, das perfekte Image der Akademie hat neben diesen ganzen Erfolgsgeschichten eben auch Kratzer bekommen. Also Kurzüberblick beendet, kehren wir zurück zu Harry und seiner Zeit bei Right to Dream. Er sieht die Akademie definitiv nicht als die erfolgreichste und beste Afrikas. Die bereits angesprochene JMG Academy hat da durch ihre unterschiedlichen Standorte deutlich mehr Talente in die großen Clubs Europas gebracht. Und er findet, dass lediglich das Marketing der Akademie sehr, sehr gut ist und dadurch ja auch schon ein Stück weit ein verzerrtes Bild vermittelt wird. Dennoch betont er auch, dass die Bildungschancen dort und den Weg darüber aus der Armut zu finden toll sind und dort deutlich mehr Erfolgsgeschichten geschrieben werden als im Fußball. In diesem Punkt sieht er Right to Dream auch als Vorreiter und Vorbild für andere Akademien in Afrika, die sich vielleicht ausschließlich auf die Ausbildung im Fußball beschränken. Aber als Fußballakademie findet er aufgrund seiner Erfahrungen den Hype übertrieben. Seiner Meinung nach seien die Standards zu früheren Zeiten deutlich gefallen. Die Talente hätten zu großen Teilen nicht das Potenzial, um den Sprung zu schaffen. Ja, und er sagt auch, dass es eine historische Talentedürre in Ghana gibt, weswegen die besten Talente meistens aus der Elfenbeinküste in die Right to Dream Academy kommen, weil einfach ja in Ghana gerade keine allzu große Talentdichte besteht und es fühlt sich für ihn alles nicht so richtig an. Und deswegen beschließt er, Right to Dream nach 9 Monaten den Rücken zu kehren und einen neuen Weg zu beschreiten. Erleichtert wird ihm die Entscheidung auch dadurch, dass er ein spannendes Angebot auf dem Tisch liegen hat. Eine neue Aufgabe, die Arbeit als Scout für den afrikanischen Markt bei dem belgischen Club KAA Gent. Für den Club ist sein Profil als Scout natürlich spannend. Er lebt in Afrika, bereist die verschiedenen Länder, kann direkt vor Ort die Spieler beobachten, muss sich nicht auf Videos verlassen und kann natürlich auch direkt mit den Entscheidern in Kontakt treten. Harry hat auch Lust auf diesen Perspektivwechsel. Er will von der Coaching-Rolle in die des Talenteentdeckers schlüpfen. Im kleineren Stil hat er das ja schon für die Akademien gemacht, aber jetzt soll er die Diamanten entdecken, die in Europa Fuß fassen können und für Gent natürlich auch zu finanziellen Erfolgsgeschichten werden. Ein Mann ist ganz entscheidend für seine Entscheidung pro Gent, Samuel Cardenas, der in Deutschland aufgewachsen ist und nach zahlreichen Scouting-Stationen mittlerweile in Gent zum sportlichen Leiter aufgestiegen ist. Ihn kennt Harry schon lange, hat schon oft mit ihm über den Fußball in Afrika und die Chancen gesprochen. Er sagt auch, 90% des afrikanischen Fußballs sind nicht durch Videos dokumentiert. Unterhalb der ersten Ligen und gerade im Jugendbereich findet vieles unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit statt und eben auch außerhalb des Radars der großen europäischen Vereine. Ja, und dieses Potenzial wollen die beiden heben. Harry soll sich wieder aufmachen in die regionalen Ligen, zu den lokalen Schulturnieren und dort Spieler finden, deren Alter noch wirklich ihrem Alter entspricht, bevor sie zu den größeren Vereinen kommen, die sie jünger machen, um sie mit größerer Wahrscheinlichkeit teurer zu verkaufen. Das leuchtende Beispiel für die beiden ist Gift Orban. Mittlerweile wisst ihr alle, für Hoffenheim aktiv. Aber er war eben auch in Gent. Samuel Cardenas hatte ihn auf einem Sichtungsturnier in Nigeria entdeckt, wollte ihn zu dieser Zeit schon nach Gent holen, doch der Verein zögerte und Orban wechselte nach Norwegen. Gent holte ihn ein Jahr später von dort für den 6-fachen Preis. Halb so schlimm aber für Gent, da sie ihn ein Jahr später mit noch mehr Gewinn an Lyon weiterverkaufen konnten. Aber die Idee und die Inspiration kam spätestens durch diese Reise und den Weg von Gift Orban.
There are lots of players who are ready to go. There are lots of players that it's just because the clubs are cautious that they don't take them and they just end up spending more money. So we talked about that. We said if we have somebody on the ground who's 100% of the time, we can get to players that nobody else has ever seen.
Auch Scouting-Datenbanken wie iBall oder Y-Scout helfen in diesen Fällen nicht weiter. Die Spieler tauchen dort schließlich einfach nicht auf. Also Harry und Samuel sind bereit, Diamanten für Gent zu finden. Doch dann der schnelle Schock für Harry. Gent entlässt Samuel nach nur 3 Wochen. Und also nach 3 Wochen der Ankunft von Harry. Sein Ansprechpartner in Europa verlässt den Club. Ja, und so wird es eine frustrierende Zeit für Harry. Er reist durch Afrika, mittlerweile hat er 21 Länder gesehen, sucht Talente und empfiehlt diese den Verantwortlichen in Gent. Darunter sind auch Spieler wie Juma Ba, der Anfang 2025 für 6 Millionen von Real Valladolid zu Manchester City gewechselt ist und jetzt an Lens ausgeliehen wurde. Zu dieser Zeit ist Ba aber noch für AIK Freetong in Sierra Leone am Ball. Und ein weiteres Beispiel ist Bazoumana Touré, der vor kurzem für 10 Millionen Euro zu Hoffenheim gewechselt ist. Alle sie hätten ihren Weg in Europa auch in Gent beginnen können, hätten die Offiziellen auf Harry gehört. Diese Entwicklung frustriert Harry. Er sieht keinen Sinn in seiner Arbeit für den Club und entscheidet sich dafür, im Juli 2024, nach einem Jahr, sich was Neues zu suchen. Und diesmal will er es auf seine Weise aufziehen. Er will seinen eigenen Weg gehen, nicht so abhängig sein von Entscheidern, die oftmals nur den kurzfristigen Erfolg suchen und nicht auf seine Expertise im afrikanischen Markt setzen. Er will seine Zeit nicht mehr verschwenden, er will sie nutzen, um die nächsten Topstars zu finden. Er lässt sich in Gambia nieder, um dort vor Ort direkt mit den Spielern als Individualtrainer zu arbeiten, aber auch weiterhin Spieler an Clubs zu empfehlen. Er trainiert unter anderem auch Abdoulaye Cissé, der mittlerweile in der Bundesliga beim FC St. Pauli spielt. Er arbeitet aber trotzdem nicht komplett unabhängig, er arbeitet mit einer norwegischen Organisation zusammen. Er baut eben in Gambia ein Projekt auf, in dem Spieler so trainiert werden sollen, damit sie im Alter von 18 bereit sind, nach Norwegen zu wechseln. Er hat sich Gambia dafür ausgesucht, ja, und es gibt mehrere Gründe, die für ihn dafür sprechen.
I like Gambia for a number of reasons. It's one of the more stable countries. It's a calm place to work in. Football is also one of these things. Like, if I have a boy in, let's say, Burundi, for example, they will not be looked at the same way in Burundi as if I bring them to Ghana, to Ivory Coast. And right now, everybody's going mad for Gambia because of Minté, because of how the under-20s did in the last competition, how obviously Nicholas Jackson is Gambian as well. So scouts, agents, clubs have come to Gambia with a totally different energy. They're looking for players.
Also, wir sind 2025 angekommen und ich denke, ihr könnt nun verstehen, warum es für mich so spannend war, mit Harry über seinen Weg zu quatschen. Aber ganz wichtig, ich habe nicht nur über seinen Weg mit ihm gequatscht, natürlich auch über seine Erkenntnisse und die will ich euch genauso wenig vorenthalten. Der folgende Teil ist in größeren Parts in Englisch. Wenn ihr eine Übersetzung braucht, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder per Mail, steht alles in den Shownotes. Ich will natürlich, dass jeder Hörer Zugang zu den Infos des Podcasts hat. Und genau, deswegen schreibt mir da einfach, dann können wir das klären, dann kann ich euch das Transkript geben und genau, dann können wir auch die Übersetzung, kann ich euch dann schicken. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er denkt, dass ein Spieler auch noch eine Chance auf den Wechsel nach Europa hat, wenn er mit beispielsweise 23 noch in seiner heimischen Liga in Afrika spielt.
I would say there is definitely a profiling of African players. Your question about a 23-year-old, if their passport says 23, then there's no chance, but they can change their passport. So as with everything in Africa, everything is negotiable. Everything is solved by money if you want it to be. So yes, if you are on paper 23, then there is no chance. And it's something I have to speak to the players about a lot. Africa suffers because the tempo of life is very different. Life is slower, people take their time. It's Europe, we're very focused on punctuality and all these other things. It's not like that here. Things happen today, tomorrow, next week. And I have to speak to the clubs and the players to understand that that's okay here, but if you are trying to get to Europe, you have to be pushing really hard before you get to 20, or the chances become almost zero. It becomes very, very hard, and unless you have very well-connected agents or people who can get you into clubs, then for any of the clubs that reach out to me now, they are looking for players who are 2007, 2008, like and below. They want players who are just about to turn 18, so they can bring them, and then within a year, move them on. And I feel like there are some countries and clubs that are beginning to understand that model. And so they are beginning to get more success. You're seeing that they're bringing scouts to see the players when they're 16, 17. and preparing them, signing pre-contracts, and things are progressing in that direction. But for a lot of them still, they're still waiting too long. They take a long... If you look at most of the leagues in Africa, young players don't play. It's one of the reasons I'm in Gambia, is because it's one of the best countries for playing young players in the league. The model here is that players are playing in league for 6 months to a year, and then if they can go, they can go.
Ich wollte von ihm auch wissen, ob er denkt, dass die deutschen Clubs die Entwicklung in Afrika verschlafen und deswegen immer etwas late to the party sind und Spieler für hohe Summen kaufen müssen, anstatt selbst in Afrika zu scouten und sie direkt zu holen.
I think there are obviously different reasons in the different countries. In England, they have so much money that they don't need to take risks really. They can wait for the players to go even 2 transfers before they come. I feel like, yeah, Germany, even though there is a long track record of players once they've arrived in Europe coming to Germany and doing very well, they are still very resistant to the idea of coming down here. And I don't know. I get myself in trouble a lot because I speak my mind. It feels to me that there is a resistance just because of having to deal with a different culture, of having... The clubs are very disorganized here. There are lots of challenges, of course, but there's not like the clubs in Europe are perfect either. There's a lot of stuff that's going on that's not particularly savory in many of the clubs. I think if you're open and humble to understand Africa and African football, you will get rewarded in a greater amount than any other place in the world. And that was why when I went to Ghent, I made it very clear I didn't want to. I don't need to be in Belgium. I'm not going to learn anything about Belgium. I already know European culture. For me to be better at the job, I need to understand African culture better. I need to spend more time here. I need to spend more time with the people, with the club, with the players, to understand why when things don't go right, why they don't go right, so that we can mitigate for them, so that we can put frameworks in place to make sure, for example, Ghanaians love their own food more than any people I've ever met in my life. If they don't have jollof or fufu for 2 days, it's like the end of the world. And I've heard multiple stories of players going from Ghana on trial, haven't liked the food, so they haven't eaten for 2 weeks, and of course their performance in the trial goes like this. Well, that's not a very difficult thing to fix. If you know that it's a really key thing to help just allow the player to feel comfortable, to feel secure, then you can fix that like that. But the clubs don't put the effort. They feel like they don't need to. They feel like we're Europe, we're superior, so you should have to adapt to us. Which is just not how things should work.
Er hat auch eine klare Meinung, warum so viele Clubs Probleme mit dem Scouting haben.
There is just a reluctance. There is this stuck-in-the-mud attitude that African players are a gamble. Well, they're only a gamble if you come in a joke way. Honestly, my experience of most scouting from clubs in Europe is they come down to Abidjan, to Accra, to Dakar for a holiday. They watch a few games. They're not even really paying attention. They go home and then they let an agent call them and say, take this player. It's not really being done in a fundamental way. Obviously, now you have the platforms like AfroScout and Eyeball and these other platforms, which is giving a small, small portion of visibility. And as much as I'm an advocate for those programs, they are just encouraging the laziness of the scouting to continue. Because that's not really what scouting in Africa is like, if you ask me. Because there is so much corruption and nepotism in the clubs that there's no guarantee that the best players are there. I, most of the time, when I go to a country, do not find the best player in the country who are the correct age at a top club. So if that's what African scouting is going to look like over the next 5 years or 10 years, the necessary change for Africa to reach its potential won't happen, in my opinion.
Ihr kennt meine nächste Frage bestimmt schon, aber Harry hatte eine echt schlüssige Antwort für mich darauf, warum Ostafrika in der Talenteentwicklung so weit zurückhängt.
So I would say there are a bunch of different factors. There's a very good article that I read a couple of years ago. I can't remember the name of the author, but they kind of did a study into it, and basically one of the main factors is that the Francophone countries obviously have a much smoother migration process. It's much easier for players from Ivory Coast, Senegal, the French-speaking countries to go to France and Belgium. So that's allowed for the original or the initial success. And then once you get the success, it kind of snowballs and gets greater and greater. So a lot of the East African countries are under the English colonial kind of overarching system. And that's been very restrictive. It's, even now, it's very difficult to bring a player direct from Africa to England. So that has been one of the fundamental stopping points. It's made it very, very difficult. The regulations are changing. It's becoming slightly easier. So the second point comes to perception. As I said, I have two boys from Uganda from my original academy that I've brought to Gambia. They are being looked at in a totally different way. Totally different. Where scouts are coming here looking for players, they don't know what the passport is. They look at those players, they say they're great players. I say, okay, well, when they were in Uganda, they were dead. They were a rubbish player. So I know what happened. Like, that's on you, not them. So especially when I was in Uganda, we had very, very good players in that academy. To try and bring scouts there was very difficult. There's perceptions around terrorism, about instability, about the other aspects of what's going on there. And that's also part of it. Many of the countries on the western side are a bit more stable. So it allows more people to come. For example, Guinea-Bissau is more volatile, but Guinea-Bissau is, for me, one of the talent factories in Africa. Nobody's going there. The way that they're getting out is because a lot of the Guinea-Bissau players can get a Portuguese passport, so they end up coming to Portugal via that route. But in terms of people getting on the ground in Bissau, nobody's going because it's an unstable place. Whereas Senegal, everybody will go. Senegal is very easy to come to. Dakar is a very modern, cosmopolitan city. Is the quality of the player higher than in other places? Definitely not. There's no chance. I was very shocked when I went to Senegal at how low the standard actually was. And the fact that they are having to take a lot of players from Gambia and Guinea-Bissau and give them a new nationality because the actual quality of Senegal is not particularly high. But it just means that more scouts will come. They're more open to being there. So for me, those are kind of two of the main factors. And then a final factor is, back to what I said, with the academy in Uganda, I could see when we brought the kids in when they were kind of 10 to 13, they had that hunger, they had that fire in their belly, and they had that belief that they could do anything. And as you started to go up through the age groups, especially when I first arrived, we had a kind of a group who had been with the first team, and then when the first team was dissolved, they came into the academy, they were between kind of 18 to 21, 22. They were already on the verge of giving up because they look around and there's no role model. There's no story that they can hang on to and say, if I just keep digging in, then I can make it. And I think that is the biggest difference. If you grew up in any neighborhood in Abidjan, you will know a professional footballer that grew up in your community. Many, in fact. So it's a real thing. Every day that you go to the field, you believe in it.
Also, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Harry, der den Podcast natürlich nicht hören wird, weil er auf Deutsch ist, aber sein Einblick in den afrikanischen Markt war unglaublich und deshalb hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Gerne Feedback per Instagram oder per Mail, ob ihr mehr solche Geschichten von afrikanischen Insidern hören wollt. Natürlich kommen auch wieder Folgen zu Nationalspielern oder aktuellen Ereignissen wie der beanstehenden Länderspielpause und der K.O.-Phase in der Champions League und Confederations Cup. Bleibt also am Ball, es bleibt spannend im afrikanischen Fußball. Ich sag ciao für heute, macht's gut.